Liebe Geschwister, ich freue mich auch sehr, in eurer Mitte weilen zu dürfen, an einem so prächtigen Tag wieder, und schon Lied und Gebet und Eröffnungswort haben unsere Herzen erquickt. Ich darf noch fragen, ist die Übertragung so in Ordnung? Wenn ich so spreche, verstehen mich auch die Hintersten. Ist gut. Ja, ich rede ein wenig um die Regulierung richtig einstellen zu können. Wie ist das jetzt? Gut. Alle zufrieden. Wunderbar. Es gibt ja nicht, dass alle zufrieden sind in der Welt. Nun, unser Thema, die Sehnsucht der Schöpfung. Wunderbar, dass wir da nicht unsere Gedanken ihre Weisheit präsentieren lassen müssen, sondern dass unser Gotteswort aus dem Herzen Gottes, unseres Vaters, strömen. Wieder Worte gefunden hat, menschliche Worte in dem Sinne, Gott kann ja nicht zu uns reden in seiner Gottessprache, wie er sich mit seinem Sohn im Heiligen Geist zu unterhalten pflegt, würden wir noch nicht verstehen. Hebräisch, Altes Testament, Griechisch, Neues Testament, zwei Sprachen von uns Menschen. Schon diese Tatsache bedeutet für Gott eine große, tiefe Herablassung. Nun, wie Bruder Buch richtig vermutet hat, Römer 8. Wir haben noch die wunderbaren Verse von Vers 15 an. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wiederum zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen. Nicht einen Geist der Knechtschaft, der Sklaverei. Und in dem Zusammenhang ist da nicht irgendeine Knechtschaft gemeint oder Sklaverei, sondern genau die, ganz scharf gezielt, das Gesetz vom Sinai, das zur Knechtschaft Sklaverei gebührt. Sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, in welchen wir rufen, Abba, Vater. Der Geist selbst bezeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Und Johannes schreibt, jedes Gotteskind hat göttliche Vollmacht. empfangen Vollmacht, Gottes Kind zu sein. Exousia steht da. Gewaltig. Liebe Geschwister, nehmen wir diese Vollmacht als Kind Gottes, in der Sohnschaft stehend, wahr. Eine Aussage nach der anderen übertrifft sie an Herrlichkeit, Größe und Gewalt. Der Geist selbst zeugt oder bezeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber oder da aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi. Da wir mitleiden, auf dass wir auch mit verherrlicht werden. Und als so begnadete Menschen offenbart uns nun unser himmlischer Vater durch diesen Heiligen Geist selbst, denn ich halte dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden wird. Nicht wert, verglichen zu werden. Eine eigenartige Begründung nun, unser Thema. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Im Alten Testament finden wir viele Söhne Gottes. Söhne Gottes, ja sogar Söhne des Höchsten. Psalm 82, eine Versammlung von himmlischen Majestäten, ehrt Gott in dieser einmaligen Weise, dass er sie alle erklärt, ihnen gegenüber erklärt, ihr seid Götter, Elohim, und Söhne des Höchsten, ihr alle. Liebe Geschwister, wir haben doch gemeint, es gäbe nur einen Sohn des Höchsten. Und der Höchste erklärt sehr viele himmlische Majestäten, ihr alle seid Söhne des Höchsten. Ein klassisches Beispiel, uns wieder neu bestätigen zu lassen, dass wir es nicht genau genug nehmen können beim Lesen unseres Gotteswortes. Ja, nicht die Bibel lesen, wie man ein übriges Buch, irgendein Buch liest. Also, zu welchen der Engel, das sind diese himmlischen Majestäten in dem Fall, die Gott in Psalm 82 angesprochen hat, zu welchen der Engel hat er je gesagt, du bist mein Sohn, und jetzt kommt, heute habe ich dich gezeugt und geboren aus mir. Zu welchem der Engel hat er das gesagt? Alle, die zu Söhnen des Höchsten erhobenen, erschaffenen himmlischen Majestäten sind eben nur ein Werk der Hände Gottes. Also Statuen mit Händen gemeißelt. bildlich gesprochen. Nur ein einziger namens Jesus Christus ist aus Gott dem Höchsten gezeugt worden, durch den Höchsten gezeugt und aus Gott geboren worden. Aus Gott, von Gott dem Vater gezeugt und aus dem Mutterschoß Gottes geboren worden. Hebräisch und Griechisch sind in dieser Hinsicht wieder übereinstimmend, dass sie nicht zwei Begriffe, zwei Worte kennen, ein Wort für gezeugt werden und ein anderes Wort für geboren werden. Da gibt es nur ein Wort und dann ist man so gleichzeitig gezeugt und schon geboren. Wunderbar. Schwer im Deutschen und in den Übersetzungen in allen Sprachen sich auszudrücken, in passender Weise. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Ihr alle seid Söhne des Höchsten. Was sich eine Reihe von diesen Söhnen des Höchsten geleistet hat, finden wir ja in 1. Mose 6. Unheimliche, widergöttliche Umgestaltung und mit schrecklichstem Sinnengift die ganze Menschheit verderbende Art und Weise, woraufhin Gott die globale Sintflut beschlossen hat, genehmigt hat. Denn das dieses sehnsüchtige Harren der ganzen Schöpfung auf die A-Offenbarung, jetzt dürfen wir wissen und sagen und betonen, der Söhne Gottes, von denen Paulus eben vorher gerade geredet hat, von uns. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf uns. Denen es gegeben ist, so viele es der Verheißungen Gottes gibt, die in Jesus Christus Ja und Amen sind, ausführen zu lassen durch uns, für alle Geschöpfe, für die ganze Schöpfung. Das griechische Wort, denn das sehnsüchtige Harren, ist einmalig in der Aussage Fülle. Man sagt ja, den Zehenspitzen stehen, die Hände ausgestreckt, wartend, harrend. Wir wollen hier das sehnsüchtige Harren der Schöpfung nicht so lesen, wie ich es eben gelesen habe, sondern jetzt ein Wort betonen, denn das sehnsüchtige Harren der ganzen Schöpfung. Es gibt ein Lied, harre meine Seele, harre des Herrn. Schade. Das singt man so, wie ein Drehorgelmann. Entschuldigt, wenn ich das so, mich so ausdrücke, aber es ist etwas dran. Harre meine Seele, harre des Herrn, alles ihm befehle, hilft er doch zu werden. Kennen wir so gut. Was der Begriff Harren in unserer Schrift bedeutet, ganz gewaltig, ganz gewaltig. wissen wir, wer in der ganzen Schöpfung am meisten hart, immer noch hart, hart in Langmut, Geduld, ist unser Gott selbst. Er wartet, noch einmal und hart weiter aus und hart weiter aus. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört. Und das Ende des Herrn am Kreuz habt ihr gesehen. Das Ende des Herrn, nicht Hiobs, sondern des Herrn am Kreuz. Ausharren bis in den Tod. Deine Güte sei über uns, gleich wie wir auf dich beharrt haben. Ein Stück von dem, was Paulus dem Timotheus empfiehlt, übe dich in der Gottseligkeit. Übe dich in der unmittelbaren, freimütigen Gemeinschaft mit dem Herrn im Allerheiligsten. Das heißt, übe dich in der Gottseligkeit. Harre aus. Harre aus. Ich darf ganz kurz mein Erlebnis bezeugen, als der Herr mir einmal für vielleicht ein Vierteljahr zum Glück nur depressive Kräfte auf mich und in mich hineingelegt haben, die immer unheimlicher geworden sind. Ja, wie man sagt, sodass ich mir nicht mehr zu helfen wusste. Was ist los? Was ist los? Wir hatten unseren Sohn am Genfersee besucht, meine liebe Frau und ich. Es war Samstag, Sonntag, Nacht. Am Morgen früh stehe ich auf vor allen anderen und jetzt hat der Herr es mir geschenkt, wagen zu können. Herr, ich stehe jetzt auf, ich halte es nicht mehr aus, gehe Schritt für Schritt, einen Spaziergang, wie man sagt, aber ich will nichts wissen von der ganzen Schöpfung, ich will nichts wissen als nur deine Gegenwart und die Kraft deines Blutes, das mich durchströmt, Schritt für Schritt. Und so ging ich etwa eine Stunde, anderthalb, leicht bergauf. Und liebe Geschwister, ihr wisst ja, wir beginnen zu beten und kommen, haben drei Sätze gebetet. Im Stillen schon kommt eine Fliege, geistlicherweise, ein schrecklicher Gedanke mischt sich in unser Gebet oder irgendwie in unsere frommen Gedankengänge. Und wir sind gestört und schon sind wir wieder irgendwo anders. Und da hatte ich die Gnade, diese Stunde, anderthalb, nur mich zu konzentrieren, indem ich mich verkroch in die Wunden Jesu, sein Blut durch mich strömen ließ. Ich wendete mich zurück nach Hause wieder und bis kurz vor das Haus, wo meine Lieben wohnten, dieses Ausharren. Und was geschah? Vielleicht etwa 100 Meter vor der Haustür kommt meine liebe Frau heraus, an jeder Hand einen Enkel. In dem Augenblick, wie ich die erblickte, war das ganze Schwere weg. In einem Augenblick. Aber erst dann. Vielleicht drei Stunden ausharren und gar nicht anderen Raum zu geben. Ich habe es kurz versucht zu schildern, wie Ausharren wirklich praktiziert werden könnte und mit welchem Erfolg, darf ich mal sagen. Und diese Freiheit ist geblieben und als vielleicht nach einem Vierteljahr, ich merkte, das kommt wieder, sofort die Stellung und im nächsten Augenblick war es wieder weg und ist weggeblieben. Übe dich in der Gottseligkeit. Und jetzt denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung. Wunderbar, dass wir das wissen dürfen, wenn wir alles Schreckliche hier sehen. Das ist jetzt Tiefenpsychologie Gottes, der bei aller Feindschaft und bei aller Gesetzlosigkeit und bei all dem das sehnsüchtige Harren kennt und sieht und hört und nennt. Wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Ein zweites denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit, der Vergänglichkeit unterworfen worden, nicht mit Willen, sondern um des Willen, der sie unterworfen hat. Die Schöpfung der Nichtigkeit unterworfen, nicht mit ihrem Willen, das heißt, Gott hat kein Geschöpf gefragt, darf ich dich erschaffen? Hat kein Geschöpf gefragt, darf ich dich, wenn ich dich geschaffen habe, der Vergänglichkeit unterwerfen? Dann darf er natürlich auch, was er mit Noah gemacht hat, einen Friedensbund machen mit allem Fleisch, ohne jemanden zu fragen. Darf er das dann auch? Er fühlt sich vielleicht dazu direkt verpflichtet. Dass auch selbst die Schöpfung frei gemacht werden wird von der Sklaverei des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Ist das auch Evangelium? Jetzt eine Frage, die nicht wenige Kinder Gottes auf dem Erdenrund in Verlegenheit bringen würden. Nachdem wir gelesen haben, ich wiederhole, dass selbst die Schöpfung frei gemacht werden wird von der Knechtschaft des Verderbnisses zu der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Kurze Frage jetzt. Liebe Geschwister, was gehört denn in der Schöpfung Gottes nicht zur Schöpfung Gottes? Könnt ihr mir etwas sagen? Große Verlegenheit, ne? Zum Glück. Also was wird in der Schöpfung eines Tages nicht freigemacht sein in die gleiche Herrlichkeit der Söhne und Kinder Gottes versetzt sein? Was wird nicht? Nichts wird nicht. Halleluja! So ist recht. Ja. Liebe Geschwister, wenn ich das jetzt für mich zuerst lesen und für euch vorlesen darf, was wir alle schon hundert oder hunderte Mal gelesen haben und doch nicht ganz gelesen haben, ist für mich im Augenblick wieder ganz neu, wie wenn ich es noch nie gelesen hätte. So lebendig ist unser Gottes Wort. Und je genauer ich hinschaue, wir hinschauen, umso mehr das Wort, der unausforschliche Reichtum. Unausforschliche Reichtum. Weiteres denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt. Bis jetzt. Wissen wir das schon? Liebe Geschwister, es ist immer sehr heilsam, wenn wir uns wieder einmal schämen dürfen. Heilsame Voraussetzung, um nicht nur Verlorenes wieder zu erhalten, sondern gleichzeitig wunderbare Dinge neu zusätzlich geoffenbart zu bekommen. Wenn wir uns feststellen, habe ich da versagt, allem zu glauben, was geschrieben steht. Habe ich versagt, genau hinzusehen, was denn da steht. Um mir sagen zu lassen, ja, was hat denn da der Geist da hinein verborgen für uns? Alles, was Gott von Grundlegung der Welt an vor Engeln und Menschen, also allen Geschöpfen, verborgen hat, hat er verborgen zu unseren Gunsten, zu unserer Herrlichkeit, um es uns zu offenbaren, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und keines Menschen Herz gekommen ist. Denn wir wissen, ganz genau, dass die ganze Schöpfung zusammen soll und zusammen im Geburtswehen liegt bis jetzt. Was zeigen dann Geburtswehen an? Ich schäme mich jetzt, solche Fragen zu stellen. Da ist in der Frage schon die Antwort drin. Alles soll, die ganze Schöpfung soll zusammen übereinstimmen. Und das wissen wir. Aber wie weit wir es wissen und wie weit dieses Wissen uns bewegt und die Größe unseres Gottes wieder neu erstrahlen lässt, ist die andere Frage. Dass die ganze Schöpfung zusammen soll und zusammen im Geburtswehen liegt bis jetzt. Nicht allein aber sie, die ganze Schöpfung, sondern auch wir selbst, die wir den Erstling des Geistes nicht mehr zahlen. Den Erstling des Geistes haben wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaftstellung. Doppelpunkt, richtig, Elberfelder, nämlich die Erlösung unseres Leibes. Die Erlösung unseres Leibes erwarten wir noch. Das heißt aber gleichzeitig, die Erlösung unseres Geistes und unserer Seele haben wir nicht mehr zu erwarten, das ist schon geschehen für uns. Tatsache, die wir zu ergreifen nicht haben, sondern ergreifen dürfen. Aufstehend ist nur noch die Erlösung des Leibes. Da ist unbedingt mindestens ein zweiter Zeuge dazu nötig. Philipper, an die Philipper schreibt er, so steht nun fest in einem Geiste. Da sind wir aber einverstanden, ihr Geistlichen. Indem ihr mit einer Seele mitkämpft am Evangelium Gottes. Wie nur also können wir in einem Geiste feststellen? Wie nur? Indem wir, nur so ist es möglich, mit einer Seele mitkämpfen.
am Evangelium Gottes. Wie sich das bei Paulus praktisch ausgewirkt hat? Da könnten gewisse Brüder sagen, ja, da ist der Paulus sogar selig geworden. Ja, ich habe das mehr als einmal hören müssen und schlucken müssen als jung im Glauben. Jeden Einzelnen von uns am Webstuhl arbeiten für mich mit meinen Händen und meine Mitarbeiter. Jeden einzelnen Tag und Nacht mit Tränen zu ermahnen. Feststehend in einem Geiste, in dem wir mit einer Seele mitkämpfen. Das ist das, wo das Fasten, an dem ich wohlgefallen habe. Nicht, wenn du deinen Kopf hängen lässt wie ein Schild und Sacktuch und Asche unter dich fettest, sondern wenn du deine Seele, der niedergedrückten Seele, darreichst. Das nenne ich ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe. Hat das der Paulus verstanden? Am Webstuhl, webend, Teppiche, Zelte, war er der Priester, der die Glieder am Leib des Christus einbog, den Herrlichkeitsleib des Christus, Tag und Nacht. Jeden Einzelnen mit Tränen ermahnten. Und ihr, schreibt er den Thessalonichern, ihr seid uns so lieb geworden, dass wir euch nicht nur das Evangelium Gottes geschenkt gebracht haben, sondern wir haben euch unsere eigenen Seelen mitgeteilt. So steht geschrieben. Nicht unser eigenes Leben, wie die Elberfelder mein Besser übersetzt zu haben. Psyche steht da. Unsere eigenen Seelen haben wir euch mitgeteilt. Haben dann die armen Seelen so damals was bekommen? Wir überspringen einige Verse. Vers 26, noch Vers 25. Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, oder da wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Wieder und jetzt. Desgleichen aber nimmt auch der Geist sich unserer Schwachheit an, ausgerechnet unserer Schwachheit. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Das ist der Nachdruck. Das wissen wir nicht, wie es sich gebührt. Was macht jetzt der Geist? Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Wer seufzt? Die ganze Schöpfung zusammen. Da ist die ganze Schöpfung schon jetzt einstimmig im Seufzen und im Harren und im Warten. Zweitens, wir selbst seufzen. Und drittens, das Wunderbarste, was es für Gott gibt, zuerst, der Heilige Geist selbst, seufzt er auch. Aber mit welchem Seufzen? Mit unaussprechlichem Seufzen seufzt der Heilige Geist selbst.
Das heißt gleichzeitig, wer leidet am meisten mit den Nöten und Schrecken und Verderbnissen der Schöpfung? Derjenige, der seufzt mit unaussprechlichen Seufzen für eine ganze Schöpfung. Jetzt wieder eine Frage. Braucht es da ein ganz feines Ohr, ein ganz feines Gehör, den Heiligen Geist seufzen zu hören und dann noch seufzen zu hören mit unaussprechlichem Seufzen? Braucht es da ganz ein feines Ohr? Nicht wenige von uns werden sich erinnern, dass ich hier nicht anders kann, als ein Wort eines Zoologen, der eine Reihe von Tierarten kurz angeführt hat und dann den zoologischen, charakteristischen Punkt des betreffenden Tieres zu nennen. Er stellt die Frage, weiß einer, dass der Wolf unter allen Tieren das feinste Gehör hat, das feinste Ohr, wissenschaftlich festgestellt. Weiß einer, dass die Kuh die Finderin des rechten Weges ist? Und dann immer kurze praktische Beispiele. Also, weiß einer, wissen wir, dass unter den Tieren ausgerechnet der Wolf das feinste Gehör hat? Ja, beschreibt das dann noch näher. Stellt uns unsere Bibel auch einen Wolf vor im Alten Testament? Einen Wolf aber, der bereits sich betätigt im gefallenen Zustand, nicht so wie Gott ihn geschaffen hat. Ein reißender Wolf, und der heißt auf Deutsch Benjamin. Benjamin ist ein reißender Wolf. Der in die Herde des guten Hirten einbricht und zerreißt, wer ihm zwischen die Zähne kommt oder was ihm zwischen die Zähne kommt. Aber am Abend seines Lebens macht er das Gegenteil, anreißen und verschlingen und zerreißen, teilt er Beute aus, der ehemalig reißende Wolf. Wir kennen ihn im Neuen Testament, namens Saul von Tarsus und dann Paulus. Aha. Wer schreibt denn hier? Der ehemalig reißende Wolf. Jetzt ist sein einmalig dem Wolf geschenktes Gehör gereinigt, neu geworden, geheiligt. Dieser ehemalige reißende Wolf, dem ist es gegeben. Den Heiligen Geist selbst seufzen zu hören mit unaussprechlichen Seufzen. Ist es diesem ehemaligen reißenden Wolf auch einmal geschenkt gewesen, Dinge zu sehen und zu hören, die der Mensch gar nicht sagen kann, geschweige denn zu schreiben? Ist dieser ehemalig reißende Wolf wirklich ein auserwähltes Rüstzeug für das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes? Da wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren.
Vers 27. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist. Denn er verwendet sich für heilige Gottgemäß. Wenn wir nicht wissen, wie wir geziemend Gott geziemend beten können sollen. Aber wir beten, so schlecht oder so gut wir können oder schreien, dann transformiert das der Heilige Geist so vollkommen, dass es vor Gott genau so erscheint, wie wenn es der Heilige Geist selbst vor Gott gebracht hätte. Der aber die Herzen erstens erforscht, weiß. Zweitens, warum nummeriert? Die Dinge da drin, die wir tun und lassen, dichten und trachten, entwerfen, überlegen, sinnen, sind so vollkommen Sache des Menschen, wo er sich frei bewegen kann, dass so Gott was tun muss, wenn er da dahinter kommen will, was da drin geschieht oder unterlassen wird. Der aber die Herzen erforscht. Wenn ich sage, ich erforsche jetzt das und das, gebe ich gleichzeitig zu, die Sache oder das Gebiet ist vorerst für mich eine unbekannte Größe. Noch einmal, der aber die Herzen erforscht, erstens, der weiß erst nach schwerer Forschungsarbeit, was da drin vorgegangen ist. Und vorgehen. Und deshalb ist Gott treu und gerecht, dass er, wenn er richtet, nur richtet, nicht nach dem Sehen seiner Augen, nicht nach dem Hören seiner Ohren, sondern nur so, wie er unser Herz kennt. So, das war jetzt die Eröffnungsansprache, Römer 8, die wenigen Verse. Dürfen wir weitergehen? Haggai 2, Vers 7. Also, liebe Geschwister, ihr habt schon gemerkt, Bruder Muhl, der von Zürich gekommen ist, hier, der bringt absolut nichts Neues. Das ist eine Ehre für meine Hörer. Warum? Denn die epikureischen und stoischen Philosophen in Athen und die ganze Bevölkerung von Athen wussten nichts anderes zu tun, als jeden Tag und Nacht etwas Neues hören zu können. Typisch athenische, griechische Weisheit, die vor Gott eine Torheit ist. Die wollen immer etwas Neues hören. Wollen wir auch noch Athener sein? Ich lieber nicht. Lass mich lieber mit dem Apostel Paulus auf den Areios Pagos stellen, auf den Hügel des Mars, auf den Hügel des Kriegsgottes. Dann habe ich den ganzen Kriegsgott unter meinen Füßen und kann dann ein Evangelium verkündigen eben. Den Athenern passt. Darf ja nicht stehen bleiben. Haggai 2, Vers 7. Wir lesen schon Vers 6. Denn so spricht Jehova der Heerscharen, da werde ich die Himmel erschüttern und die Erde und das Meer und das Trockene. Übrigens eine Stelle, die Hebräerbrief wiederholt wird und dort kommt die ergänzende Wortfolge dazu, wodurch der Heilige Geist andeutet, die Verwandlung der Dinge vom jetzigen unheiligen Zustand der Verseuchung in die Zustände des tausendjährigen Reiches, wo die ganze
Erd Oberfläche sein wird wie eben der Garten Gottes. Also Gott erschüttert nicht Himmel und Erde, um zu erschüttern, sondern um zu verwandeln, das von Menschen nun Verdorbene zu verwandeln in ursprüngliche Schöpfungsherrlichkeit, tausendjähriges Reich. Und ich werde alle Nationen erschüttern. Oh. Und das Ersehnte aller Nationen wird kommen. Ah. Ist das auch Evangelium? Die ganze Schöpfung wird Gott erschüttern, hat schon angefangen, nur angefangen. Und dann die ganze Erde, Meere und das Trockene. Und dann alle Menschen erschüttern, hat Gott schon angefangen zu erschüttern. So gewaltig zu erschüttern, dass die Hoffnung von allen aus ist. Keine Hoffnung mehr. Erschüttert er alle Nationen, um endlich das Ersehnte aller Nationen kommen lassen zu können. Haben wir einen wunderbaren Gott. Psalm 145. Psalm 145. Es ist der Psalm, dass alles, wir dürfen nicht stehen bleiben, wollen aber nicht nur Vers 15 lesen, sondern noch Vers 13 und 14. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter. Und deine Herrschaft durch alle Generationen hindurch. Dieses Psalmwort wird in Offenbarung 14 wie folgt gedeutet oder genannt, das äonische Evangelium genannt. Dass Gott noch einmal alle Welt wissen lässt, unmittelbar bevor die große Drangsal die letzten dreieinhalb Jahre beginnen, wissen lässt und seine Ansprüche reduziert hat auf das äonische Evangelium aller Zeitalter, die Herrschaft durch alle Generationen hindurch, nämlich betet nur den Gott an, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das ist das ewige Evangelium. Durch alle Zeitalter, von Anfang der Schöpfung. Wenn ein Mensch, ein Geschöpf, nur das tut, den Schöpfer ehrt, hat unser Gott schon wohlgefallen. Hier sei nochmal klar ausgesprochen, wenn wir Frommen sagen, niemand kommt zu Gott als nur durch Jesus Christus, dann ist das falsch. Gott hört jeden schwärzesten Raben schreien, wenn seine Jungen hier hungern. Und er kümmert sich um das Wohl des Viehs, unser Gott als Schöpfer. Aber zu Gott als Vater, zu dem, von dem er gezeugt und aus dem er geboren ist, kann ich nur durch den Sohn Jesus Christus kommen. Ist jetzt klar? Als Gott und Schöpfer kann unser Gott sich nicht verleugnen gegenüber jedem Geschöpf. Und was gehört nicht zur Schöpfung? aber zu Gott als Vater,
der ihn gezeugt hat,
der ihn zeugt
und aus Gott gebären lässt,
nur durch den Sohn.
Niemand kommt zum Vater
als nur durch den Sohn.
Stimmt.
Jawohl.
Da haben wir bitte solche Klarheiten, solches Wissen, dient uns dann ganz praktisch im Alltag in allen ungezählten Situationen und Fragen, wie soll ich jetzt dem Menschen oder dem oder der Situation gegenüber benehmen?
Es gibt dann, wandelt Weisen gegen die, die draußen sind.
Da muss ich aber nicht fremde falsche Vorstellungen haben und pflegen. Sondern dann muss ich mich von dem Schwert, zweischneidig und schärfer als jedes zweiseitige Schwert, muss ich mich doch gerichtet haben.
Jetzt 245, Vers 15.
Alle Augen warten auf dich.
Gestattet mal ein dummes Wort. Wir Schweizer sprechen auch von Augen bei den Kartoffeln, wenn sie da so irgendwie etwas zeigen. Das war. Ich habe gesagt, ich sage was Dummes, nicht?
Alle Augen warten auf dich.
Nämlich?
Und du gibst ihnen ihre Speise.
Ja, und was ist mit all den Hungernden auf unserem Erdenrund?
Zu seiner Zeit.
Zu seiner, der von Gott bestimmten Zeit.
Weiß er, warum er die Himmel lässt?
Da haben wir im Überflussleben dann schwer eine Antwort zu geben. Ich meine jetzt schwer eine Antwort zu geben, nicht ohne schlechtes Gewissen.
Ich meine jetzt, was möglich wäre
von den reichen Nationen.
Ich bin aber alles andere als ein Weltverbesserer, gell? Alle Augen warten auf dich. Stimmt das mit Römer 8 überein? Warten auf dich. Und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit.
Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Begehr.
Jehova ist gerecht in allen seinen Wegen und gütig in allen seinen Taten. Nahe ist Jehova allen, die ihn anrufen, die ihn anrufen in Wahrheit. Er tut das Verlangen der, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er und rettet sie.
Liebe Geschwister, warum ich noch weiter gelesen habe?
Weil wir jetzt Wort Gottes antworten lassen auf eine heikle Frage, die im nächsten Vers auftaucht. Jehova bewahrt alle, die ihn lieben, und alle Gesetzlosen vertilgt er.
Also wie viele Gesetzlose vertilgt er nicht?
Keinen einzigen vertilgt er nicht.
Na und jetzt, liebe Geschwister?
Na und jetzt?
Nee.
Jesaja 4, Vers 4.
Wir lassen immer, unsere Bibel ist ihr eigenes Konversationslexikon. Auf gut Deutsch gesagt.
Also, Jesaja 4, Vers 4.
Erstens. Das ist die Rede von Jerusalem.
Wenn der Herr den Unflat der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschulden Jerusalems aus dessen Mitte hinweggefegt haben wird, durch den Geist des Gerichts und durch den Geist des Vertilgens.
Also was heißt, wenn Gott alle Gesetzlosen vertilgt, was heißt das? Dann fegt er bei denen alles weg, was widergöttlich ist, um sie zu retten.
Gibt unser Gotteswort Antwort auf die heiklen Fragen, die es selber stellt?
Durch den Geist des Vertilgens. Und Jehova wird über jede Wohnstätte des Berges Zion und seine Versammlungen eine Wolke und dann kommt der Regen. Mein Geliebter hat einen Weinberg und so weiter. Zweiter Zeuge, Jesaja 26, Vers 9 und 10. Jesaja 26, Vers 9 und 10. Mit meiner Seele verlangte ich nach dir in der Nacht. Ja, mit meinem Geiste in meinem Innern suchte ich dich früh. Denn wenn deine Gerichte die Erde treffen, so lernen Gerechtigkeit die Bewohner des Erdkreises. Wird dem Gesetzlosen Gnade erzeigt, lernt er nicht Gerechtigkeit. Im Lande der Geradheit handelt er Unrecht und sieht nicht die Majestät Jehovas. Wem also kann Gott nicht Gnade erweisen, wenn er ihn retten will?
Den Gesetzlosen.
Wenn er die retten will, muss er den Geist des Vertilgens einsetzen. Ja, so etwas wird das überall in den Versammlungen auf dem Erden heute verkündet.
Haben wir da im Saalebuch irgendwie einen Vorzug, ne? Liebe Geschwister, ich gucke auf die Uhr, sehe ich recht, 20 vor 11, ja, noch 5 oder 10 Minuten, damit wir wissen, Hausfrauen, es reicht dann noch für den Braten zu braten, zur rechten Zeit. Das war Psalm 145, hier 14, Vers 7. Hier 14, wunderbares Wort, Vers 7. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schleppt er wieder auf. Und seine Schützlinge hören nicht auf. Und jetzt Achtung, jetzt kommt etwas, was wir nicht glauben können, was geschrieben steht. Wir. Mit menschlichem Verstand und Vernunft. Wenn seine Wurzel, zweitens, in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt, dann ist er hoffnungslos. Vom Dufte des Wassers schon sprößt er wieder auf und treibt Zweige wie ein Pflänzling. Haben wir schon einmal so etwas erlebt? Ja, das gibt es in der gefallenen Schöpfung nicht mehr. Gibt es nicht mehr? Hier gilt das Wort Jesu, was für Menschen, für Geschöpfe unmöglich ist, ist das vor Gott vielleicht möglich? Liebe Geschwister, was das heißt, schon vom Dufte des Wassers, das Wasser ist noch gar nicht da, schon vom Dufte des Wassers, welcher einen Baumstumpf, der im Boden erstorben ist, erreicht, wird er wieder belebt und treibt Schösslinge. Also, was haben wir vor uns? Wir haben vor uns hier im Alten Testament ein Gottesbild, ein Gotteszeugnis,
dass es einen ersten Tod gibt und einen zweiten Tod. Und dann wird gelehrt, und diejenigen, die in den zweiten Tod kommen, kommen nie wieder raus. Was sagt hier die Schrift? Zweimal erstorbene Bäume schreibt wer? Entweder Judas oder Jakobus. Zweimal erstorbene Bäume, die haben wir hier vor uns im Alten Testament. Ein Evangelium herrlicher als das Neue. Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. So. Der ist jetzt tot. Erster Tod. Jetzt er stirbt, der stumpf im Boden. Das ist der zweite Tod. Es sieht hoffnungslos. Wir dürfen nun mit der Antwort auf die Frage, was versteht die Schrift unter dem Duft des Wassers, wo das Leben dem zum zweiten Tod Verfallenen wieder zum Leben, zu einem herrlichen neuen Leben verhilft. Bitte, du erinnerst mich, wenn ich Amen gesagt habe, ohne den Duft des Wassers geantwortet zu haben. Persönlich dürfen wir uns nur hören, an die Stellen erinnern lassen. Psalm 84, Vers 2. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Psalm 119, 174. Mich dürstet nach deiner Rettung. 2. Korinther 5, Vers 2. Paulus möchte nicht entkleidet werden, sondern überkleidet werden, wonach er sich von Herzen sehnt. Und dann für uns das gewaltige Wort in 2. Timotheus 4, Vers 8. Hinfort, Paulus, der ich nun Glauben gehabt habe, Glauben bewahrt habe, denn die Zeit meines Abscheidens ist gekommen, schon werde ich als Trankopfer gesprengt über meinen Dienst. So. Ist mir hinfort beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit sind wir alle geworden durch den Glauben als Geschenk Gottes. Durch einen treuen Wandel kann jeder von uns noch eine Krone der Gerechtigkeit, mit einer Krone der Gerechtigkeit gekrönt werden. Paulus hat das schon kurz vor seinem Hinschied in Sicherheit gewusst und fährt aber weiter. Jeder von uns hat die Möglichkeit, die Krone auch zu erreichen. Schwere Bedingungen. Jeder, der die Erscheinung Jesu Christi anlässlich der Entrückung lieb hat, sehnend erwartet, der wird auch noch eine Krone der Gerechtigkeit empfangen. Hat es uns Gott schwer gemacht? Wie Jesus sagt, meine Gebote sind nicht schwer. Liebe Geschwister, ich weiß, wenn ich keine Krone der Gerechtigkeit bekäme, dann würde ich halt doch gekrönt dastehen, wieder nur im Alten Testament zu finden, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Seid ihr einverstanden? Sogar bei mir. Unser Gottes Wort. Paulus selber sehnt sich nach uns allen. Römer 1, Vers 11. Philipper 1, Vers 19 und 20. Philipper 1, Vers 8. 1. Thessalonicher 2, Vers 8. Und da kommt immer das Wort vor, dass unsere Übersetzer in guter Meinung nicht gewagt haben zu übersetzen. Nämlich, ihr habt schon gehört, Eingeweide. Nur bei Judas haben sie das Wort Eingeweide für passend gefunden. Also sie ist, nachdem er sich aufgehängt hatte, ist er niedergestürzt und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden, da bei Judas Israel. Aber wenn Paulus schreibt in Philipper 1, Vers 19 und 20, oder Philipper 1, Vers 8 zuerst, Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit den Eingeweiden der Jesu Christi. Eingeweide hat der Heilige Geist, weil es so verachtet ist, geehrt, überkleidet mit Barmherzigkeit. Eingeweide der Barmherzigkeit, sagte die Schrift. So. Da ist der Mutterschoß, da sind die Zeugungsorgane, das sind die Verbauungsorgane. Die Eingeweide der Barmherzigkeit. Gott ist mein Zeuge, wie ich mich nach euch allen sehne mit den Eingeweiden Jesu Christi. Und Paulus in, ja, das, also 2. Timotheus, wo ist das? 1. Thessalonicher 2, 8, Philippa 1, 19 und 20. Und an Philemon schreibt Paulus, lieber Bruder, erquicke meine Eingeweide, so wie du die Eingeweide der Heiligen erquickt hast, indem du diesen draufgelaufenen Sklaven namens Onesimus aufnimmst wie mich selbst, erquickst du meine Eingeweide, wie du die Eingeweide der Heiligen erquickt hast. Ist das, wie sagt man dem, unästhetisch, nicht, sowas zu sagen? Der Heilige Geist ist da genau gleicher Haltung wie Jesus, von dem wir lesen dürfen, er schämt sich nicht, uns Brüder zu nennen. Und der Heilige Geist schämt sich nicht, ausgerechnet, dass die verachteten Organe des Leibes mit dem wunderbarsten Begriff, den er kennt, zu vergleichen. Eingeweide. Und ich sage, mein Herz, Psalm 22, ist zerschmolzen inmitten meiner Eingeweide. Das heißt, die ganze Fülle des Geistes im Herzen Jesu Christi auf Golgatha zerrennen, zerschmolzen, den Eingeweiden seiner Barmherzigkeit zur Verfügung gestellt für eine verlorene Schöpfung. Altes und Neues Testament. Aus dem Schatze Altes und Neues. Letztes. Jesus, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, mit euch dieses Passamal zu feiern. Gott, Lukas 15, verlorener Sohn, kann er warten? Schickt er Hilfspakete, nachdem er herausgebracht hat, wo der Lump von seinem Sohn sich herumtreibt? Oder kann er ausharren, warten, weil wie lange? Wie lange? Bis der Lump kommt! Für uns gilt, wir haben wie lange zu warten? Und wenn 1990, 97, wovon ich überzeugt bin, stimmt, aber Gott einen Verzug anordnet, was haben wir dann zu tun? Zu warten, auszuharren, wie lange?
Bis der Herr kommt. Dieser wunderbare Vater Gott, der kann laufen lassen, laufen lassen, laufen lassen, finanziert es noch. Wartend, harrend, wissen. Hier 14, 15. Ja. Du, und wenn ich umkomme, du, o Gott, würdest dich sehnen nach dem Werke deiner Hand.
Hat Hiob klar gesehen, auch jetzt noch. Du würdest dich sehnen nach dem Werke deiner Hände.
Das Sehnen des Geistes haben wir schon gehört. Und jetzt kommt noch die Antwort, was ist, was dürfen wir verstehen unter dem Duft des Wassers, wo zweimal erstorbene Beine die im zweiten Tod dem Gericht verfallenen Hoffnung ist. Gar nichts Neues, liebe Geschwister. Ganz hinten in unserer Bibel, im letzten Kapitel, Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist, von dem wir in Römer 8 Wunderbares gehört haben, der Geist und die Braut, diese beiden Dinge, Gottes Herrlichkeiten, sind die zartesten Wesen, die feinfühligsten, wunderbarsten, tiefsten Bewegungen im Herzen Gottes. Der Geist und die Braut sind einstimmig in einer Einladung. Sie sagen zusammen, komm! Und wer es hört, der darf noch nicht kommen.
Er muss zuerst eine Bedingung erfüllen.
Der Geist und die Braut sprechen, komm! Wir sagen, komm! Und meinen den Herrn Jesus. Oder Gott in Christo. Hier ist der Geist, der Herr, der Geist, Gottes Geist. Und die Frau sprechen wir, die laden jetzt ein, komm, na wem, wer wird eingeladen? Und wer es hört, er wird bekommen, der spreche zu uns seinerseits, komm. Hat er das getan, seinerseits gesprochen, komm. Und wen da dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Gibt's einen gewissen ehemaligen reichen Mann, der dem Feuergericht verfallen war? Hat er Durst gehabt? Wollte er gern trinken? Aber was bekam er für eine unbarmherzige Antwort? Zwischen dir und dem Lazarus im Schoße Abrahams ist eine so tiefe Kluft, die drüben können nicht hierher rüberkommen und du kannst nicht dorthin rüber. Unmöglich! Liebe Geschwister, das ist das Gesetz. Und was lesen wir in Römer 8? Das dem Gesetz Unmögliche, dass da ein Herüber und Hinüber möglich ist, Unmögliche, tat Gott. Aha. Und jetzt hier die praktische Aufübung dessen, was dem Gesetz unmöglich ist und war. Können der Geist und die Braut wen einladen? Was für Leute? Solche, die dürften und die gern trinken möchten. So. Ist das beim reichen Mann der Fall? Will er trinken? Hat er Durst? Ja. Jetzt hört der Mann das Wort. Komm. Komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Der hat ja noch für seine fünf Brüder gebetet, nicht? Was für Toten aufstehen, dass sie glauben und nicht hierher kommen. Hm? Was macht er? Ich soll auch sprechen, komm. Ja, du, mein Bruder da hinter mir, du darfst auch kommen. Und der Bruder darf erst wann kommen, wenn er seinen dritten Hintermann gesagt hat, du darfst aufkommen. Und wann hört diese Kettenreaktion der Einladung auf? Wenn auch der Letzte gehört hat im zweiten Tod, du darfst auch kommen. Da ist noch gar nichts passiert, das ist ja nur die Einladung, das ist nur der Duft dieses lebendigen Wortes. Halleluja. Amen.